Heute haben wir den fast längsten Tag im Jahr. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, dear visitors, a hearty welcome to you from my side as well. Liebe Jugendliche, liebe Gäste, liebe Geschwister. Der längste Tag im Jahr bietet sich natürlich dazu an, über den Text in Josua zu sprechen, wo die Sonne einmal nicht mehr unterging. Und ich habe dann zuerst gedacht, das wäre doch ein fantastisches Thema für heute. Sonne stehe still über Gibeon, aber dann habe ich nach kurzem Studium gesehen, nein, das ist zu heiß. Dieses Thema ist zu heiß, das kann ich, schaffe ich nicht. Und ich bin dann aber doch im Buch Josua geblieben. Das Buch Josua hat uns vor fast einem Jahr in der Sabbatschule intensiv beschäftigt. Und gewisse Gedanken, die ich heute vorstellen werde, stammen, sind vielleicht meiner Sabbatschulklasse noch bekannt, aber ich verspreche euch, es gibt auch zu allen diesen Themen, die wir schon besprochen haben, gibt es auch neue Gedanken und zusätzliche Überlegungen, sodass es euch nicht langweilig werden sollte. Josua ist nämlich wie ein Eisberg. Wenn wir Josua lesen, schaudert es uns. Im Buch Josua begegnen uns Bilder, die uns zutiefst beunruhigen. Wir lesen von erbarmungslosen Schlachten, von Königen, die gedemütigt werden und an Bäumen aufgehängt werden, und vom sogenannten Bann, der totalen, kompromisslosen Vernichtung ganzer Städte mitsamt ihrer Bevölkerung. Josua ist ein Eisberg. Leider zeigt uns ein Blick heute in die Zeitung kein besseres Bild. Aber die Zeitung und die Tagesschau, könnte man jetzt sagen, sind weltliche Medien. Die Bibel hingegen, die Bibel. Und dann dieses Fazit am Schluss des Buches Josua, dieser Schlusssatz. Wie kann ein Buch, auf dessen Seiten so viel Blut fließt, in Josua 24, Vers 31 mit dem Fazit enden: Und Israel diente dem Herrn. Solange Josua lebte und solange die Ältesten noch da waren, die Josua überlebten und die alle Werke des Herrn kannten, die er an Israel getan hatte. You get the translation, right? Good. All right. I can't do both, but you'll get it. Wie erzählt man eine gute Geschichte? Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway schrieb dazu 1932 in einem Buch Folgendes: Eine gute Geschichte. Wenn ein Schriftsteller genug davon versteht, worüber er schreibt, so soll er aussparen, was ihm klar ist. Wenn der Schriftsteller aufrichtig genug schreibt, wird der Leser das Ausgelassene genauso stark empfinden, als hätte der Autor es zu Papier gebracht. Ein Eisberg bewegt sich darum so anmutig, weil sich nur ein Achtel von ihm über der Wasseroberfläche befindet. Nun, das Buch Josua tut genau das, was Ernest Hemingway als Prinzip guter Geschichten erkannt hat. Es funktioniert wie ein Eisberg. Wer taucht, entdeckt, dass der inspirierte Text mit einem hochgradig kritischen Subtext unterlegt ist. Lesen wir dazu etwas in der Bibel. Jetzt müsst ihr eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Lesen wir in Josua 5. Die Verse 13 bis 15. Josua 5, die Verse 13 bis 15. Und als Josua in Jericho war, Josua 5, 13 bis 15. Und als Josua in Jericho war, blickte er auf und sah hin. Und sieh, ihm gegenüber stand ein Mann, das gezückte Schwert in der Hand. Und Josua ging zu ihm und fragte ihn: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: weder noch. Ich bin der Heerführer des Herrn. Eben jetzt bin ich gekommen. Und Josua fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder und verneigte sich und sprach zu ihm: Was hat mein Herr seinem Diener zu sagen? Und der Heerführer des Herrn sprach zu Josua: Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Josua machte es so. Diese Szene unmittelbar vor der ersten Schlacht gegen Jericho erinnert doch an Moses am brennenden Busch, der die scheinbar gleiche Aufforderung hörte in Exodus 3,5: Nimm deine Sandalen von den Füßen. Halten wir ein erstes Mal kurz inne und fragen wir uns: Gibt es denn hier etwas zu entdecken? Sollten wir einmal tauchen, unter der Oberfläche schauen und tatsächlich, die Elberfelder Übersetzung, und die Elberfelder Übersetzung, sagt man, das ist eine sehr genaue Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung hat zu diesem Vers eine Anmerkung. Wörtlich heißt es da im Hebräischen: Zieh deinen Schuh von deinem Fuß. Also ein Schuh, nicht zwei. Ein Schuh und ein Fuß. Und der Text bei Moses im Hebräischen ist tatsächlich anders. Dort sind es zwei Sandalen, die Moses aufziehen sollte. Die Leseerfahrung zeigt, dass solche Details im Alten Testament nie bedeutungslos sind. Und es ist an uns, uns zu überlegen, was sie bedeuten. Moses musste beide Sandalen ausziehen. Josua nur eine. Josua war entweder ein Hinkebein, davon lesen wir aber sonst nichts, oder macht Josua halbe Sachen. Könnte Josua mit dem einen Fuß so und mit dem anderen so unterwegs sein? Oder heißt das noch etwas anderes? Was bedeutet das? Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die ich heute Nachmittag bei den Tischgesprächen ansprechen werde. Sie führt über die Frage, wo denn sonst in der Bibel noch nur ein Schuh vorkommt. Aber der erste Punkt hier ist: unter der Oberfläche stellt sich der Text an vielen Stellen im Buch Josua subtil selbst in Frage und bricht die eigene triumphale Oberfläche auf. Und um diese Brüche zu entdecken, müssen wir den Bericht mit drei Fragen konfrontieren. Wir müssen uns immer fragen: Passt, was wir lesen, zum Rest des Alten Testamentes? Passt das? Wir müssen uns zweitens fragen: Passt der Text zu sich selbst? Ist er in sich konsistent? Werden Gottes Worte wirklich befolgt? Und passt die Atmosphäre des Textes zu dem, was behauptet wird? Passt die Stimmung, die Atmosphäre, was schwebt da in der Luft? Wie fühlen wir uns? Passt dieser Text zu sich selbst? Und drittens, passt das Gelesene zum Neuen Testament, insbesondere zu den Evangelien, zu unserem Goldstandard der Offenbarung Gottes in Jesus Christus? Passt das? Und dann müssen wir auch genau lesen. Was heißt genau lesen? Schauen wir nochmals in diesen Text. Schauen wir nochmals zu Josua 5, 13 bis 14. Wir haben es eben gelesen, 5, 13 bis 14. Da fragt doch Josua diesen Krieger etwas. Er fragt ihn: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: Weder noch. Auch hier gibt es andere Übersetzungen. In gewissen steht nur einfach nicht. Der antwortet mit nicht. Aber ich glaube, die Übersetzung hier, der Zürcher Übersetzung, die hier daraus macht, und er sprach dieser Krieger weder noch, die ist sehr gut. Haben wir uns schon einmal überlegt, was diese Antwort weder noch eigentlich bedeutet? Für Josua gibt es hier nur zwei Möglichkeiten. Feind oder Freund. Gehörst du zu uns oder zu den anderen? Schwarz oder weiß? Dieser Krieger aber sagt doch, ich gehöre weder zu deinen Feinden noch zu dir. Bei mir gibt es zu deinem Schwarz-Weiß-Schema noch eine Alternative. Und dann soll Josua einen Schuh abgeben. Er soll etwas abgeben. Er soll seinen Schuh ausziehen. Und das ist doch eine erschütternde Lesevariante, wenn wir das vergleichen mit der triumphalistischen Lektüre, die wir uns sonst gewohnt sind. Nun lassen sich in 30 Minuten nicht sämtliche offenen Fragen im Buch Josua klären. Verzeiht mir meine Auswahl, aber ich habe einige Passagen herausgegriffen und ich finde, sie sind uns zu Diensten als gute Beispiele. Ein erstes weiteres Beispiel zu den verschlossenen Toren. Lesen wir zu Frage 1, ob denn in Josua alles passt zu den fünf Büchern Mose, lesen wir 5. Mose 20. Schlag doch 5. Mose 20, Vers 10 und 11 auf. 5. Mose 20, Deuteronomy 20, 10 to 11. Da heißt es, da geht es um Anweisungen für Kriege. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr Frieden anbieten. Geht sie auf das Friedensangebot ein und öffnet sie dir ihre Tore, dann soll dir das ganze Volk untertan sein. Nun, eigentlich ist das ein Kapitulationsangebot, aber wir nehmen das mal mit dem Wortsinn Friedensangebot. Da fordert die Tora also ausdrücklich ein Friedensangebot vor jeder Schlacht. Im Buch Josua aber suchen wir nach solchen aktiven Friedensangeboten vergeblich. Weshalb nicht? Waren denn diese Bewohner Kanaans so furchtbar, dass man mit ihnen nicht verhandeln sollte? 5. Mose 20, wenige Verse später, könnte diesen Eindruck erwecken. 5. Mose 20, Vers 15 bis 16, da steht nämlich, so sollst du es mit allen Städten halten, die sehr weit von dir entfernt sind und nicht zu den Städten dieser Nationen hier gehören. Doch in den Städten dieser Völker, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbbesitz gibt, sollst du nichts am Leben lassen, was Atem hat. Das ist schon krass. Aber schauen wir doch ein wenig unter die Oberfläche. Schauen wir unter die Oberfläche des Wassers, was da sonst noch ist. Und lesen wir dazu zuerst Josua 6, Vers 1. Josua 6, ab Josua 6 beginnen die ganzen Schlachten. Und Josua 6, 1, da steht zu Beginn, Jericho aber schloss die Türe und blieb verschlossen vor den Israeliten. Niemand kam heraus und niemand ging hinein. Hier wird in einem Vers eigentlich viermal das Gleiche gesagt. Jericho ist zu, 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 zu. Viermal wird das Gleiche gesagt. Wer nun 5. Mose 20 noch im Hinterkopf hat, nämlich ihr sollt Verhandlungen anbieten, der stößt doch hier auf ein Hindernis. Und auf einen Hinweis, nämlich, es gab keine offenen Türen bei Jericho. Es gab keine offenen Türen für Diplomatie. ist damit das Thema geklärt, könnte man jetzt sagen. In Kapitel 2 allerdings war die Stadt doch noch offen gewesen. Da gelangten doch zwei Kundschafter nach Jericho. Und als der König von Jericho diese beiden Besuche sehen will, sagt Rahab seinen Leuten in Josua 2, Vers 5, ja, als man das Tor schließen wollte, weil es dunkel wurde, gingen die Männer hinaus. Und ein bisschen später, in Vers 7 von Josua 2, heißt es, die Männer der Stadt aber verfolgten sie auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten, und als die Verfolger draußen waren, schloss man das Tor zu. Es gab also durchaus einen Moment, wo die Stadt noch offen war. Und jetzt sind wir wieder eingeladen, uns Gedanken zu machen. Hätte man da vielleicht verhandeln können mit Jericho? Denn, wie wir gleich später noch hören werden, in den Toren wurde verhandelt. Weshalb eigentlich hatte Josua Kundschafter ausgesandt? Natürlich steht da in Josua 2, Vers 1, um das Land und Jericho zu erkunden. Aber ist es nicht seltsam, dass nach dem Misserfolg Moses mit den Kundschaftern Josua schon wieder solche aussendet? Das ist doch schon mal schiefgegangen bei Moses. Und ein direktes Gotteswort an Josua, jetzt Kundschafter zu schicken, gibt es doch zu diesem Punkt gar nicht. Diese Kundschafter hätten sich gut geeignet, um ein Verhandlungsangebot zu überbringen. Sie hatten ja offensichtlich auch gewisse Kompetenzen, wie uns ihr Schwur in Josua 2, Vers 14 bestätigt. Da sprachen nämlich die Männer zu ihr, zu Rahab: Mit unserem Leben stehen wir ein für euch, wenn ihr unsere Sache nicht verratet. Und wenn der Herr uns das Land gibt, wollen wir dir Barmherzigkeit und Treue erweisen, Rahab. Und apropos Barmherzigkeit und Treue, die hier diese Kundschafter der Rahab zusichern, hatten wir nicht zuvor in 5. Mose 20, 16 eben noch gelesen, dass man in diesen Städten nichts, was atmet, am Leben lassen sollte. Wenn unsere erste Frage lautet, ob die Handlungen im Buch Josua zu den Anweisungen der 5 Bücher Mose passen, so müssen wir doch hier zweimal feststellen, nein, das war nicht immer der Fall. Hier wird erstens nicht verhandelt und zweitens wird hier jemand am Leben gelassen, nämlich Rahabs ganze Familie. Ja, dieser jemand, dieser Rahab, scheint ja gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Ja, sie ist ein Juwel. Seht ihr an diesen zwei Beispielen, wie situativ die Gebote aus dem 5. Buch Moses auf einmal angepasst werden konnten? Nehmen wir ein nächstes Beispiel, ein zweites Beispiel. Kaleb und Hebron. Nach den Schlachterzählungen von Kapitel 6 bis 12 im Buch Josua wird ab Kapitel 13 das Land verteilt. Und in Josua 14 erbittet der alte Haudegen Kaleb sein Erbteil. Wir erinnern uns, Kaleb und Josua waren die zwei der 12 Kundschafter gewesen, die eine Eroberung des Landes von Anfang an für möglich gehalten hatten. Dann aber vom Urteil der anderen 10 überstimmt worden war. Wir kennen alle diese Geschichte. Und Moses hatte ihm, dem Kaleb, deswegen eine Belohnung versprochen. Lesen wir Josua 14. Josua 14, Joshua 14, and the verse 10 to 14, Josua 14, Vers 10 bis 14. Und bitte, liebe Geschwister, achten wir einmal besonders darauf, was hier nicht steht. Was steht hier nicht in den folgenden Versen? Josua 14, 10 bis 14. Sieh, heute bin ich 85 Jahre alt. Noch heute bin ich so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie ich damals die Kraft hatte, so habe ich auch jetzt noch die Kraft zu kämpfen und auszuziehen und zurückzukehren. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag gesprochen hat, denn du hast an jenem Tag selbst gehört, dass es dort Enakiter gibt und große befestigte Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir und ich werde sie vertreiben, wie der Herr es gesagt hat. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron als Erbbesitz. Deshalb wurde Hebron Erbbesitz Kalebs, des Sohns von Jephunne, des Kenissiters. Und das ist es geblieben bis zum heutigen Tag, weil er treu zum Herrn, dem Gott Israels, gehalten hat. Vordergründig ist das eine Heldengeschichte von einem 85-Jährigen, der im Glauben Riesen vertreibt. Wer jedoch die 5 Bücher Moses kennt, bemerkt ein seltsames Schweigen. An dieser Stelle wird etwas ganz Wichtiges nicht gesagt. Bei Hebron befinden sich nämlich die Eichen von Mamre. Und in Hebron liegt die Höhle von Machpela. Ich habe sogar unseren lieben Bruder Günther Maurer noch gefragt, der ja ortskundig ist, ob das so ist, und er hat mir das bestätigt. Ich kann euch das SMS später zeigen. In Hebron liegt die Höhle von Machpela und in der Höhle von Machpela liegen die ganzen Urväter und Urmütter begraben. Kein Wort davon, sagt der Kaleb. Dabei wird in Genesis 23, im ersten Buch Mose, erstes Buch Mose 23, wird der Erwerb dieser Höhle durch Abraham mit großer Detailtreue geschildert. Abraham, der Zugewanderte, der Fremde, bittet dort um ein Grab für Sarah. Die Einheimischen bieten ihm zunächst an, das Beste ihrer Gräber umsonst zu nutzen. Kannst es haben, komm, kannst deine Tote begraben dort. Doch Abraham will kaufen. Er will Eigentum. Und es kommt in 1. Mose 23 zu einer orientalischen Verhandlung. Schlag doch dieses Kapitel einmal kurz auf. Das müsst ihr kurz sehen. 1. Mose 23. Und wir beginnen in Vers 10. 1. Mose 23, Vers 10. Und der Hethiter Ephron antwortete Abraham, so dass die Hethiter es hörten, alle, die in das Tor seiner Stadt gekommen waren. Ich unterbreche kurz. Alle im Tor. Seht ihr? Hier sitzen sie unter den Toren. Daran muss man doch denken, wenn in Josua 2 und 6 erwähnt wird, dass die Tore zu sind. Denn unter den Toren wird verhandelt. Und in Josua 2 und 6 wird eben nicht verhandelt, weil die Tore zu sind. Genesis 23, 1. Mose 23, Vers 11. Und sprach: Nein, mein Herr, höre mich an, das Feld schenke ich dir, auch die Höhle, die darauf liegt, schenke ich dir. Vor den Augen meiner Landsleute schenke ich sie dir. Begrabe deine Tote. Abraham aber will das Grundstück nicht geschenkt. In Vers 13 bietet er ihm Silber an. Ephron darauf gespielt, großzügig in Vers 15. Mein Herr, höre mich an. Ein Stück Land, 400 Schekel Silber wert. Was bedeutet das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham bezahlt darauf den vollen Marktpreis, um ein verbrieftes Recht auf dieses Stück Land zu besitzen. Halten wir wieder einen Moment inne. Warum dieser immense erzählerische Aufwand in der Tora, in den ersten 5 Büchern Mose, hier in Genesis, weshalb dieser Aufwand, ein ganzes Kapitel für diese Verhandlung? Und mit dem Vorwissen um diese Passage, verblüfft es doch total, dass weder Kaleb noch Josua noch das Buch Josua und man könnte auch sagen, noch unsere Sabbatschullektion ein Sterbenswörtchen darüber verloren haben. Dabei ist diese Höhle doch einer der zwei Orte, die als einzige per Kaufvertrag rechtlich abgesichert Eigentum der Nachfahren Abrahams und Jakobs waren. Alle diese Leute, die da das Land Kanaan erobern wollten, allen diesen Leuten haben zwei Flecken rechtlich gesehen schon gehört. Und einer dieser Flecken war diese Höhle. Da gab es einen Kaufvertrag, der ein paar hundert Jahre alt war. Das gehört denen alles schon. Ist das nicht genau das Thema von Josua, Land? Kaleb will diesen Ort Hebron, an dem sich diese Höhle mit den Gräbern befindet, in denen Abraham, Sarah, Isaac, Rebekka, Jakob und Lea begraben wurden. Gräber, die eingerichtet wurden als Symbol der Hoffnung auf Gottes Zukunft und auf ein Wiedersehen der Liebsten. Als Kaleb nun Hebron fordert, verliert er kein einziges Wort über Machpelah oder die Erzväter. Der militärische Fokus scheint die Erinnerung an das geistliche Erbe überlagert zu haben. Hebron wird in der Sprache von Kaleb zu einer strategischen Festung, die erobert werden muss gegen die Riesen, nicht zu einem Ort der Erinnerung an Gottes Verheißungen. Und an solchen Stellen muss man doch innehalten und sich einmal fragen, wenn hier die Erinnerung an Gottes Verheißungen verschwunden ist und sich der Fokus auf militärische Gewalt verschoben hat, könnte in diesem Buch Josua noch mehr verschwunden und verschoben sein. Vom Manna zu Steinen lesen wir Josua 5, Vers 12. Und das Manna hörte auf am Tag, nachdem sie vom Ertrag des Landes gegessen hatten. Und es gab kein Manna mehr für die Israeliten. Josua 5, Vers 12, als die Israeliten eingezogen sind in dieses Land, hat das Manna aufgehört. Und gleich auch Josua 10, Vers 11. Und als sie auf der Flucht vor Israel am Abhang von Bet-Horon waren, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis nach Aseka, und sie starben. Durch die Hagelsteine starben mehr, als die Israeliten mit dem Schwert umbrachten. Anstatt Manna fallen auf einmal Steine vom Himmel in diesem Buch. Natürlich wird das alles gerechtfertigt mit dem Handeln Gottes. Aber unter dieser polierten Oberfläche lesen wir doch, wie sich die Stimmung in diesem Buch verändert, wie Gewalt eskaliert, wie überall Trümmerhaufen entstehen. Und bleiben wir gleich noch ein bisschen in diesem Kapitel 10. Während die Patriarchenhöhle in Hebron im Buch Josua mit Schweigen übergangen wird, berichtet Josua 10 ausführlich von der Höhle beim Makeda. Dort verstecken sich 5 besiegte Könige vor der Armee Israels. Josua lässt sie hinrichten und ihre Leichname zurück in eine Höhle werfen, deren Eingang mit großen Steinen versiegelt wird. Wenn wir diese beiden Berichte in 1. Mose 23 und Josua 10 miteinander vergleichen, erkennen wir einen scharfen Kontrast. Die Höhle Abrahams steht für Glauben, Recht, Respekt und eine Verhandlung. Die Höhle von Makeda steht für Krieg, Gericht, Härte und Hinrichtung. Ob der Autor des Josua-Buches diese Parallele bewusst gestaltet hat, wissen wir nicht. Aber Kurz nach dem Drama von Makeda wird auch Hebron erobert. Josua 10, 36 bis 39. Die Motive stehen direkt nebeneinander und erzeugen eine unbestreitbare Resonanz. Kaleb will doch wohl lieber ins Grab Abrahams als das von Makeda. Aber wieso wird das so dröhnend weggeschwiegen? In Josua wird Kaleb immer als Kenisiter behandelt. Kaleb ist technisch gesehen eigentlich ein Edomiter. Er stammte ursprünglich von einem fremden, nicht israelitischen Clan ab, der sich Juda angeschlossen hatte. Ausgerechnet ein biologischer Außenseiter, der keine genetische Verbindung zu den Erzvätern hatte, wird zum Hüter des heiligsten Erinnerungsortes Israels. Und halten wir wieder ein wenig inne, das ist vielleicht ein wenig peinlich für jemanden, der nur Schwarz-Weiß kennt. Davon will er gar nicht sprechen. Kaleb verkörpert den wahren Israeliten nicht durch Genetik oder Abstammung, sondern allein durch Glauben und Vertrauen. Das nimmt die neutestamentliche Wahrheit vorweg, dass die Zugehörigkeit zum Bund eine Sache des Herzens ist. Das ist doch Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft, die hier unter der Oberfläche des Textes ist. Und dann gibt es noch den Fall Achan. Vorher haben wir gehört, wir müssen die Texte fragen, ob es passt. Passt, was wir lesen, zu direkten Anweisungen Gottes im Buch Josua? Passt es zu den 5 Büchern Moses? Vergleichen wir Josua zuerst einmal mit seinen Vorgängern. Abraham. Abraham handelte mit Gott um das sündige Sodom und versuchte das gerechte Gericht abzuwenden in Genesis 18, 1. Mose 18. Dort handelt er. Gott, wenn da 50 Gerechte sind in dieser Stadt, dann verschonst du sie doch. 45, 40, 30, 20. Abraham handelt runter bis auf 10 und denkt, dann wird die Stadt nicht zerstört, weil 10 hat es da mindestens. Abraham handelte mit Gott. Moses warf sich für das abtrünnige Volk in den Staub. Er flehte um Gnade und bot sein eigenes Leben an in Exodus 32. Doch Josua bittet nie für seine Feinde. Josua legt keine Fürbitte ein. Er vollstreckt, kämpft, richtet. In Josua 7 wird Achan durch das Los als Dieb entlarvt. Er hat Banngut gestohlen aus Jericho. Seine Tat stürzt das ganze Volk in eine Krise. Die Schlacht gegen Ai geht verloren. Wir könnten erneut innehalten und uns kurz fragen. Die Schuld eines Einzelnen unter Millionen, wenn man konservativ zählt, dann waren das 2 bis 3 Millionen Leute, die Schuld eines Einzelnen unter Millionen soll der Grund dafür sein, dass es zu einer militärischen Niederlage kommt? Gottes konkrete Anweisung für diesen spezifischen Fall lautet in Josua 7, Vers 15: Den, der so überführt wird, den soll man verbrennen und alles, was ihm gehört, weil er sich vergriffen hat an dem, was der Vernichtung geweiht ist. Diese Sanktion wird jedoch in einem entscheidenden Detail nicht wortgetreu umgesetzt. In Josua 7, Vers 25 steht: Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer, nachdem sie gesteinigt hatten. Achan und seine Familie werden zuerst von der aufgebrachten Menge gesteinigt und erst danach verbrannt. Von von einer Steinigung war im ursprünglichen Befehl Gottes aber überhaupt keine Rede. Inmitten von kollektiver Wut und der Angst vor weiteren Niederlagen ändert Josua das Urteil eigenmächtig ab. Nun, verbrannt oder gesteinigt, ist der Achan nicht am Schluss so oder so tot? Lasst uns wieder einen Moment innehalten. Welcher Einzeltäter wurde denn sonst noch in Israel je einmal verbrannt im Alten Testament? Eigentlich wurden doch nur Opfer verbrannt. Brandopfer wurden verbrannt. Anstelle Isaaks wurde ein Widder verbrannt. Und lesen wir nicht in Jesaja 6, 5 bis 7 von einer viel innovativeren Lösung? Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Da flog einer der Seraphim zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar genommen hatte. Und die ließ er meinen Mund berühren und er sprach, sieh, hat das deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld und deine Sünde wird gesühnt. Was für ein Glück hat Jesaja und was für ein Pech hat Achan. Wenn Josua in 7,19, in Josua 7,19 sagt, mein Sohn, erweise dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre, lobe ihn und sage mir doch, was du getan hast, verheimliche nichts vor mir. Wieso legt er anschließend keine Fürbitte ein für seinen Sohn? Auf welchem Fuß steht Josua da? Der mit der einen Sandale. Weshalb kommt er nicht auf die Idee, seinen Sohn durch ein Brandopfer mit feurigen Kohlen wie den Jesaja zu entsühnen, wenn ihm doch Gott schon eine Steilvorlage angeboten hat? Nein, Achan endet als Steinhaufen, wie so vieles in Josua. Und natürlich gewinnen sie dann beim zweiten Anlauf gegen Ai. Und auch Ai wird zum Steinhaufen. Aber wird eine Familie gerettet, wie in Jericho die Familie Rahabs, als Folge der verbotenen Kontaktaufnahme, gegen die Regeln aus 5. Mose? Nein. Der Text zeigt doch ungeschminkt die Eigendynamik menschlicher Gewalt. Im religiösen Eifer meint der Hardcore-Gläubige, Gottes Gerechtigkeit verteidigen zu müssen. Wir haben nun viel vom Eisbergkonzept gehört und unseren Kopf ein paar Mal unter die Oberfläche von Josua gehalten, um Subtexte zu sehen. Aber man muss dazu halt auch sagen, das Buch Josua ist halt auch ein wenig ein Eisklotz. Gott sei Dank kennen wir neben dem Prinzip, unter die Oberfläche zu schauen, noch ein zweites Prinzip, nämlich das der gegenwärtigen Wahrheit. Present Truth, ein uradventistisches, aber auch biblisches Konzept. Gott offenbart sich progressiv. Er passt seine Offenbarung dem Verständnis der Menschen an. Er kennt unsere moralische Prägung und holt uns dort ab. Gott arbeitet mit unvollkommenen Menschen in einer brutalen oder eben eisigen Umwelt. Jesus selbst wendete dieses Prinzip an, als er auf das mosaische Scheidungsrecht angesprochen wurde und in Matthäus 19,8 sagt, Mose hat euch angesichts eurer Hartherzigkeit erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Doch ursprünglich ist es nicht so gewesen. Besonders in der Bergpredigt hören wir diesen Jesus, wie er immer wieder sagt, ich aber sage euch, ich aber sage euch. Es gab im Alten Testament Gebote und Handlungen, die keineswegs Gottes ewiges moralisches Ideal widerspiegelten. Sie waren Zugeständnisse. Zugeständnisse an die Härte der menschlichen Herzen in einer gefallenen Welt. In diesem Licht ist auch dieses Eingangswort und Israel diente dem Herrn zu verstehen. Aus Josua 24, 31. Das ist keine Beschreibung moralischer Perfektion. Es zeigt vielmehr, dass Gottes Urteil trotz aller menschlichen Fehler dennoch positiv ausfallen kann. Gott sieht die Grundausrichtung des Volkes, nicht die Summe ihrer Fehler. Gott ist in seinem Urteil gnädig. Die amerikanische Theologin Rachel Billings betont 2013 in ihrem Buch zu Josua zu Recht, dass dieses Fazit den Leser gerade nicht zu einem Schwarz-Weiß-Urteil einlädt. So als ob Israel unter Josua durchwegs fromm und gerecht gehandelt hätte. Vielmehr bewirkt dieser Satz das genaue Gegenteil. Dieser Satz komplexisiert den Begriff des treuen Dienstes radikal. Er fordert unser vereinfachtes Verständnis vom Gehorsam heraus. Der Text zeigt, dass Gottes Urteil über Menschen trotz aller offensichtlichen Brüche positiv ausfallen kann. Und Israel diente dem Herrn. Dass Gottes Gesamturteil über die Epoche Josuas trotz aller Defizite positiv bleibt, ist ein Akt der Gnade und großer Trost. Unser eigenes Leben ist oft schmerzlich unvollkommen. Wie oft erklären wir unsere Wut und unsere Härte fälschlicherweise zu Gottes absolutem Willen? Wie oft schweigen wir, wo wir für Gnade und Barmherzigkeit hätten einstehen sollen? Und Israel diente dem Herrn, zeigt, dass Gott keine Strichliste mit unseren Fehltritten führt, sondern dass er die Grundrichtung des Herzens anschaut. Auch Gott schaut unter die Oberfläche. Und ich komme zum Schluss. Dem wahren Jehoshua. Jehoshua heißt, der Herr rettet. Der Herr rettet. Dem wahren Jehoshua begegnen wir im Neuen Testament. Jesus von Nazareth. Wo der alte Josua sagt, Freund oder Feind, bittet der neue Jesus leidenschaftlich für seine Feinde und betet noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Jesus hängt seine Feinde nicht zur Demütigung an den Baum, wie diese fünf Könige von Makeda, sondern er lässt sich selbst für sie an den Baum hängen. Dieser Jesus öffnet das Grab, ein Grab von der Sorte Makeda, das ebenso mit einem großen Stein verschlossen war. Dieser Jesus richtet uns nicht nach der Härte unserer Herzen, sondern berührt unsere Lippen mit feurigen Kohlen und schenkt uns ein neues Herz. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte. Diese Worte sind uns ein Pfand, dass unser gebrochenes Leben in Gottes Augen geheilt und angenommen sein darf, so absurd es ist. Amen.